This is a podcast recorded at CB Expo, Cannabis Business Expo and Conference, on September 16, 2023 in Dortmund, Germany. At the education stage, Dr. Armin Prash, Thorsten Hetfeld, Melanie Dolphin, and Garvin Hurt. Moderated by Bijan Christoph Hezarkani. Discussed the following topic. Removal of cannabis from the German narcotics list, what does that mean? Language, German. Enjoy your podcast listening.
Ich freue mich auf diesen Panel, weil ich glaube, ich habe diese Art Konstellation eher weniger gesehen auf Panel-Diskussionen in verschiedenen Konferenzen ich möchte erstmal anfangen mit ein großes Dankeschön an euch allen, dass ihr zugesagt habt und dass ihr hier auf der Bühne seid mit mir heute. Also Dankeschön erstmal, danke auch an euch, dass ihr dabei seid. Vielleicht darf ich einmal kurz anfangen und euch bitten, euch mal kurz vorzustellen. Vielleicht gehen wir einfach mal, oder Ladies first.
Ladies first, das dachte ich mir fast. Ja, mein Name ist Melanie Dolphin, ich bin Unternehmerin aus Berlin. So, was ist meine Unternehmung? Ich bin Apothekerin und Inhaberin der Bezirksapotheken in Berlin und mich beschäftigt das Thema Medizinalcannabis seit jetzt knapp 10 Jahren. Und wir waren mit die Ersten, die auf Ausnahmegenehmigung medizinisches Cannabis in unserer Apotheke ausgegeben haben. Also wir kennen die ganze Geschichte bis hierhin, auch die Leidenswege der Patienten und Patientinnen bis hierhin zu Genüge. Es ist für uns Apotheken aber ein sehr, sehr spannendes Thema, kann ich sagen, denn wir können sehr viel Patienten individuell herstellen und auch sehr individuell auf die Patienten eingehen mit diesem Arzneimittel. Mhm.
Danke. Garvin?
Hallo, mein Name ist Garvin Hürt. Ich bin einer der Gründer von Copaya. Bei Copaya entwickeln wir Software, wo wir gesehen haben, dass es im Cannabis-Bereich sehr viele unterschiedliche Probleme gibt. Und diese Probleme betreffen ganz viele unterschiedliche Gruppen. Das ist der Patient, das ist die Apotheke, das ist der Arzt, das ist die Versicherung. Und wir schauen, dass wir für all diese Gruppen Softwarelösungen anbieten, die die Cannabis-Therapie ganzheitlich unterstützen und begleiten.
Dann mache ich weiter. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thorsten Hetfeld. Ich bin einer der Betroffenen, von denen gerade gesprochen worden ist. Also ich bin ein Patient, bereits auch schon seit 2015. Das heißt, ich hatte auch schon eine Ausnahmegenehmigung vom BfArM damals. War ein wilder Ritt damals schon mit den Ausnahmegenehmigungen, dass die Apotheke extra Ausnahmegenehmigungen brauchte, um das überhaupt rauszugeben, dass der Arzt eine spezielle Genehmigung brauchte, um es überhaupt verschreiben zu dürfen. Und wir Patienten mussten damals sogar schon eine Ablehnung der Krankenkasse vorweisen, damit wir es überhaupt vom BfArM damals genehmigt bekommen haben. Ich habe einen sehr großen therapeutischen Eigenerfolg gehabt 2015 mit medizinischem Cannabis. Ich habe also alle Opiate und Morphine damals abgesetzt und es ist ein bisschen unglaublich, aber ich habe auch 10 Jahre im Rollstuhl mit Krücken und Rollstuhl verbracht und konnte jetzt, seitdem ich Cannabistherapie habe, den Rollstuhl und die Krücken so weit beiseite lassen, dass ich 5 bis 10 Minuten mich einigermaßen bewegen kann. Ich kann nicht gerade laufen, ich humpel sehr, sehr stark mit dabei, aber es ist doch eine sehr, sehr große Steigerung der Lebensqualität gewesen für mich, dass ich eben keinen Rollstuhl und keine Krücken mehr benutzen muss. Und habe dann 2017 angefangen, viele Apotheken, Ärzte und auch Unternehmen mit versucht zu unterstützen, dass da weiterhin das medizinische Cannabis vorangetrieben wird.
Danke. Mein Name ist Armin Prasch. Also ich glaube, ich fühle mich als Entwickler, weil ich seit über 25 Jahren in der pharmazeutischen Entwicklung ganz klassische Produkte und bin zu Cannabis gekommen. Eigentlich so ein bisschen über den, einerseits, ich hatte, war 2010 involviert in der generischen Entwicklung zu dem Produkt Marinol. Zu dem Zeitpunkt war das alles noch vor der ganzen Diskussion und bin dann 2020, glaube ich, dann Gründungsmitglied vom BVCW geworden, der ist für den Medizinalcannabisbereich zuständig. Und wir neben, also in dem Bereich, was wir bei Trias machen, ist klassische CMC-Koordination für Bereitstellung Klinikmuster, nicht nur für Cannabis, aber auch für andere Produkte. Mhm. Und unter anderem beliefern wir auch momentan mit einem Fertigprodukt, kein Fertigarzneimittel, den australischen Markt, hergestellt in Deutschland, was aber in Deutschland so nicht verkehrsfähig ist, aber in der deutschen Arzneimittelüberwachung erfasst wird.
Sehr cool. Dann Dankeschön erstmal und dann springen wir mal direkt in die Thematik rein. Also wie ihr alle sicherlich schon oder eventuell mitbekommen habt in letzter Zeit, wird medizinisches Cannabis aus dem BTM rausgenommen. Und wir sind hier auf der Bühne heute, um zu diskutieren, was das tatsächlich bedeutet. Man hört ja sehr vieles, viele Vermutungen, was jetzt passieren wird. Der Markt wird rasant wachsen. Es werden so viele Ärzte geben, die jetzt verschreiben werden, die bisher keine Lust hatten. Und so viele mehr Patienten werden erreicht. Und das wollen wir heute mal ein bisschen da in die Tiefe gehen. Also was bedeutet das eigentlich, dass Cannabis aus dem BTM genommen wird? Thorsten, vielleicht darf ich dich zuerst mal fragen, als Betroffener, also als Patient, wie wird sich dein Austausch mit dem Arzt oder Apotheke oder wie, also was meinst du, wird sich da ändern von der Perspektive des Patienten?
Von der Perspektive des Patienten heraus ändert sich das in dem Fall, dass sich jetzt, wenn die Verschreibung nicht mehr auf Betäubungsmittelrezept sein muss, werden wahrscheinlich mehrere Ärzte auch bereit sein, das mit ihren Patienten dann auch neu zu verschreiben. Also wir werden mit Sicherheit mehrere Patienten mit dazu bekommen, denke ich mal. Das Stigma ist allerdings weiterhin in den Köpfen der Ärzte. Also es fehlt weiterhin natürlich dann an verschreibenden Ärzten überhaupt. Die werden das mit ihren vorhandenen Patienten, denke ich, ausprobieren, wenn sie darauf angesprochen werden. Aber die Ärzte sind alle so überlaufen derzeit, also gerade die Cannabis verschreiben, dass es fast nicht möglich ist, dass da wirklich viele neue Patienten nochmal mit aufgenommen werden. Also es bräuchte viel mehr Schulungen und Informationen an Universitäten für neue Ärzte, damit auch neue Ärzte anfangen, das mit zu verschreiben. Viele Ärzte sagen von sich aus BTM, oh nee, da gehen wir lieber nicht dran. Ja. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wir haben alle gedacht, 2017, wenn das Cannabis-Gesetz kommt, werden wir sofort ganz viele Patienten bekommen. Und es ist für 1-2% der Patienten gedacht gewesen. Da wären wir irgendwo bei 1,6 Millionen, wenn wir 80 Millionen Einwohner haben. Und ich glaube, wir sind bei 200.000 Patienten, jetzt gerade mal so 100.000 Kassenpatienten und 100.000 Privatpatienten circa, und das ist ja doch lange noch nicht das, wofür das Gesetz eigentlich gemacht wurde damals.
Ja, das stimmt. Du hast da was gesagt, also in unserer Nische ist die Verantwortung der Aufklärung, der Fortbildung, der Weiterbildung liegt bei uns als Industrie im medizinischen Cannabis-Feld, weil das ja eine Thematik ist, die ja in der Schule gar nicht hier beigebracht wird zu den Ärzten. Deswegen das ist auf jeden Fall eine sehr große Hürde. Es wird jetzt auch schon gesagt, dass wenn das umgesetzt wird, dass Cannabis aus dem BTM genommen wird, dass dann der Markt sich um 7 oder 12 oder 15 Mal wachsen wird, weil da auch sehr viel mehr Platz für Cannabis dann in der Apotheke ist. Wie siehst du das, Melanie? Also was wird sich ändern für dich, wenn Cannabis aus dem BTM-Register genommen wird?
Also ganz grundsätzlich ändert sich erstmal nichts und ganz plump formuliert, es fällt einfach die BTM-Gebühr für mich weg. Also das ist erstens Fakt. Und so wie es aussieht, bleibt ein gewisser Aufwand an Dokumentation bestehen. Das ist kein Betäubungsmittelrezept mehr, aber der Aufwand, den wir heute noch nicht kennen, wird bleiben. Für mich ist es allerdings eine sehr, sehr verrückte Situation, denn der Gedanke, medizinisches Cannabis aus dem Betäubungsmittel zu nehmen, ist ja ein Signal aus der Politik, also aus Berlin. Sie sind offen für dieses Thema und sie wollen da dran gehen. Aber so ein bisschen zeigt es mir auch, sie wissen nicht so genau, wie. Und ich glaube, das Problem sind Ärzte und Apotheken, denen das ganze Thema unheimlich bleibt und die da nicht ran wollen. Und die müssen wir dazu kriegen, auch sich um dieses Thema zu kümmern. Also wir müssen viel mehr Ja sagen. Wir müssen Ja zu medizinischem Cannabis sagen. Ja, es hilft. Ja, Es ist eine lange Liste, wofür es eingesetzt werden kann, das wissen wir. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, denen das hilft. Ja, Krankenkassen sind so ihr ganz eigenes Thema und da habe ich auch eine Meinung zu. Ich weiß nicht, das sprengt wahrscheinlich heute das Panel, da könnten wir ein eigenes für veranstalten. Aber die tun halt noch ihr Übriges dazu, durch ihre Situation mit Politik, Big Pharma, Interessenkonflikte. Es ist sehr, sehr schwer.
Da eigentlich auch direkt dann die Frage an dich, Gavin, weil Copaya, da spreche ich aus erster Hand, unter anderem ein Werkzeug, was dieses ganze Kostenübernahmeverfahren erleichtern soll für den Arzt und den Patienten. Wie meinst du, wird sich diese Komponent des Ganzen entwickeln, wenn Cannabis aus dem BTM genommen wird, aus dem BTM-Register?
Da stellt sich ja die Frage, wenn das aus dem BTM-Register rausgenommen wird oder deklassifiziert wird, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass sich etwas mit dem Kostenübernahmeantrag verändert. Ja, und mit dem Kostenübernahmeantrag, der wird ja momentan wohl vom GBA auch nochmal diskutiert, ob es da Fachgesellschaften gibt, die in Zukunft keinen Antrag mehr stellen sollen. Und das wäre sicherlich eine Riesenhürde, wenn die wegfallen würde, wo viele Ärzte sagen, ohne mich, da bin ich nicht dabei. Und es ist auch verständlich, dass da viele das sagen, weil die davon wenig wissen. Ja, das liegt wieder daran, dass in den Leitlinien der Fachgesellschaften Cannabistherapie gar nicht häufig auftaucht. Was natürlich die logische Schlussfolgerung ist, wenn jetzt so viel mehr Cannabis verschrieben werden sollte, müsste die Industrie ja auch die Mittel haben, um solche Forschungen anzustoßen, damit dann auch wirklich dann gezielt in den Leitlinien Cannabistherapie auftauchen kann, so dass die Fachgesellschaften und die Ärzte das entsprechend verordnen können. Das wäre die logische Schlussfolgerung, wenn jetzt alle davon schreien, hurra, wir setzen so viel mehr um. Wo in welchem Rahmen diese Umsätze erzielt werden könnten, ist eine ganz andere Frage. Da wurde ich jetzt darauf mal aufmerksam gemacht, dass ich mir genau anschauen soll, wie das mit Viagra in Deutschland jetzt beispielsweise funktioniert. Da wird ja auch häufiger mal darauf hingewiesen. Und das ist ja auch, wenn überhaupt die Deklassifizierung stattfindet, wer wird denn dann wieder am meisten davon profitieren? Sind es denn wirklich gesetzlich Krankenversicherte oder sind das Selbstzahler? Ja. Ja, wo diese ganze Veränderung, die bezahlen dann auch nur noch 19 Euro für ein Rezept und können dann, ja, über hunderte von Cannabis-Sorten aussuchen, die wahrscheinlich dann nur noch 5 Euro kosten. Aber, jetzt schweife ich ab, die grundsätzliche Frage ist, ja, also dieser Kostenübernahmeantrag ist eine Riesenhürde. Ja, und da sagen verständlicherweise viele Ärzte, ist mir zu aufwendig. Ja. Und wenn sich das verändert, das würde bestimmt auch nochmal ein richtungsweisendes Zeichen sein.
Ja. Und dann, Armin, ich bin, bitte, ja?
Vielleicht gerade auch zu dem Genehmigungsverfahren als solches.
Ich meine, das ist ja, glaube ich, eins der springenden Punkte, ja. Was ja eigentlich durchaus ein Ansatz wäre, zu sagen, man führt irgendwie, wenn man es nicht ganz abschaffen möchte, man führt zumindest eine dreimonatige Testphase oder sowas ein. Da kann man all diese ganzen vermutlichen Probleme mit der Langzeitwirkung sozusagen kann man ausschließen. Und es ist ja auch nicht so, dass es Medizinalcannabis wirklich für alle gleich wirkt. Das heißt, man wird auch so und so viele Patienten haben, die eigentlich sagen, das passt für mich nicht so wirklich. Aber wenn man das als eine Phase einführen würde für die Ärzte, oder überhaupt für das System, dann sind auch nicht die Ausgaben so riesengroß und dann würde viel ausmachen. Und dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir über Märkte und Entwicklungen und Daten anders diskutieren können. Und vielleicht das Anschluss wäre dann, was muss man eigentlich alles machen, um Produkte auch forschungsmäßig zu begleiten. Und das ist ja nichts, was man innerhalb von einem Jahr irgendwie erledigt oder zwei Jahren, sondern das dauert lange, gerade in der Vielfältigkeit der Indikationen. Und da würden aber gerade solche Beobachtungen, also auch Daten irgendwie wirklich hilfreich sein, die man dabei erhebt. Und deshalb hängt das irgendwie alles zusammen.
Ja.
Ich glaube schon auch, dass die Politik das in irgendeiner Form will, so wie sie es jetzt versuchen umzusetzen mit dem Cannabis-Gesetz oder speziell auch mit dem Medcan-G-Teil, ist es aber auch so ein bisschen eine gewisse Hilflosigkeit, weil doch viele Sachen sozusagen aus dem BTM-Gesetz da hineingeschleppt worden sind, die zwar nach außen dokumentieren, es wird erleichtert werden, aber in der Umsetzung Sicherungsrichtlinien können immer noch sozusagen oder können gefordert werden, gerade wenn es dann um Cannabis-Patienten geht, die mehr nehmen oder brauchen, auch bei sich tragen, als Genuss, also diese für den Genuss einsetzen. Und ich glaube, das sind alles so Themen, die man eigentlich da anpassen müsste.
Ja. Ich finde die Idee mit der Testphase finde ich sogar super.
Ja.
Das einzige Thema, was ich dabei wieder sehe, die Krankenkassen haben die Therapiehoheit nicht bei den therapierenden Ärzten, sondern die setzen das ja irgendwo im Moment immer noch ein bisschen drüber hinweg. Und das wäre toll, wenn dann da die Therapiehoheit bei den Ärzten wieder ein bisschen mehr Ansehen bekommen würde mit dabei.
Genau. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch ein Thema, was sozusagen auch die Krankenkassen oder so, was die gehen. Es kann ja verordnet werden. Das Thema ist nur eben, es wird halt nicht erstattet. Und das kann auch jetzt passieren, wenn das wird erleichtert. Es ist doch verordnbar, aber es geht um die Erstattung. Und das muss in die Hand der Ärzte gegeben werden. Und das gerade auch das Thema mit Ausprobieren, auch die geht nicht, wir hatten es vorhin im ersten Vortrag von Pavel gehört, also es ist von bottom up. In der klassischen medizinischen Versorgung geht es halt nach wie vor top down.
Ja, ja.
Also eigentlich möchten die Ärzte auch zu Recht in vielen Fällen doch die Kontrolle über einen Therapieverlauf haben und nicht von unten erzählt bekommen, das hilft mir.
Ja, absolut. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Also es ändert sich ja nichts in diesem Kostenübernahmeverfahren. Bedeutet auch, wenn der Markt um 7, 12, 15 Mal wachsen soll, was für Konsumenten sind das dann? Weil die Hürden für Patienten, diese Kostenübernahme zu bekommen, die bleibt ja immer noch. Also was für Patienten kommen dann wirklich und also woher soll diese Gelder tatsächlich kommen?
Die Sache, der Patient steht unter Generalverdacht,
genau,
und kommt eigentlich nicht an seine Medizin. Wo in Deutschland haben wir das, in welcher Therapieform haben wir das noch, dass wir darauf angewiesen sind, zu schauen, wie ich hinkomme, meine, weiß ich nicht, 300 Aufwärtskosten im Monat selbst zu tragen, in keiner Therapieform, sorry. Also das geht nicht in meinen Kopf.
Ja.
Und wer hat eigentlich gesagt, dass die unter Generalverdacht gestellt werden von Anfang an? Und wie gesagt, also ich mache das seit 10 Jahren. Mich hat damals eine Patientin da reingequatscht, um nicht zu sagen, so lange genervt, bis ich es verstanden habe, dass ich damit anfangen soll. Und allein diese Erfahrung mit dieser Patientin, die ist so viel wert. Und wenn man das mal überlegt, bis es überhaupt auf Rezept gab, hat die alleine, glaube ich, einen Kleinwagen ausgegeben für ihre Therapie. Und das war eine schwerkranke Frau im Rollstuhl. Also die war auch nicht erwerbsfähig. Wie macht das so ein Mensch? Also ja, ich weiß es nicht.
Ja. Als Apotheker seid ihr auch an der Front sehr oft und ihr tauscht euch sehr oft noch mehr aus mit dem Patienten als der Arzt selber, weil ihr auch einfach freier zugänglich seid und so. Und wie hat sich das denn jetzt in der letzten Zeit entwickelt für euch vor Ort in der Apotheke, jetzt mit allem, was auch in den Nachrichten passiert und wie hat sich dieser Austausch und die Kommunikation entwickelt in dieser Zeit?
Ja, wir sind oft die erste Anlaufstelle.
Genau.
Und jetzt haben wir natürlich eine prädestinierte Lage am Alexanderplatz in Berlin. Ich habe mir jetzt den Spaß erlaubt, vor ein paar Monaten ein riesiges Plakat dort zu installieren, wo mal so diese prägnanten Sätze wie kein Rausch aus der Apotheke draufstehen, all diese Dinge. Und die Patienten kommen rein und sagen, ja, können Sie mir mal erklären, Wie kriegt man das? Wie geht das? Mhm. Der Zulauf ist massiv da, die Nachfrage ist massiv da, aber wir finden keine Ärzte, die das mit uns gerne umsetzen.
Ja.
Ich glaube, das ist so das Thema, glaube ich, so richtig. Es sind nicht wirklich sehr viel mehr Ärzte, die
ist tatsächlich aktiv verordnet.
Genau, da müssen wir
hin. An die Stelle müssen wir ran. Und wir hatten das. Ich glaube, es gibt auch ganz prominente Beispiele von Ärzten, die auch ganz laut irgendwie sagen, können wir nicht, wir verschreiben keine Drogen.
Genau.
Also nicht nur irgendein junger Arzt, sondern das sind also wirklich ganz andere, auch andere Personen, die das in der Form machen. Und ich glaube, es braucht mehr Offenheit und nicht bei denen, die es schon machen, sondern die neu dazukommen sollen.
Also in den Universitäten, möchte ich fast sagen, ist das Interesse auf jeden Fall gegeben, weil ich bin auf mehreren, also ich wurde schon mehrfach eingeladen in den Universitäten zu Vorlesungen, die eben für angehende Ärzte zum Thema Cannabinoide und Cannabis gewesen sind. Und Man kann sich das nicht vorstellen. Diese Hörsäle, ihr kennt sie ja alle, die sind so schräg nach unten. Unten steht der außen, gehen die Treppen hoch. Oben soll man nochmal Treppen und dann kann man so zwischen den Reihen mit durchgehen. Ich hatte jetzt 4-mal insgesamt schon mal die Möglichkeit, mir das anzugucken. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Diese Hörsäle brechen auseinander vor interessierten Ärzten und angehenden Medizinern und sonstigen. Die brechen wirklich auseinander. Die sitzen die Treppen nach oben, die stellen sich hinten hin, die sitzen wie die Ölsardinen drin, aber es gibt einfach viel zu wenig von diesen Vorlesungen bzw. Weiterbildungen für Ärzte. Das Interesse wäre da, aber es fehlt einfach weiterhin an den Bildungen oder an Möglichkeiten dazu.
Ja, ja. Sagen wir, schließen diesen Panel dann hiermit ab. Ich habe nämlich bekommen die ganze Zeit von da hinten die Signale. Deswegen vielen Dank an all meine Teilnehmer hier. Hat echt Spaß gemacht und danke schön auch an euch für eure Fragen und Kommentare. Dankeschön.
Danke.
We hope you enjoyed this podcast. You can find more podcasts on our channel and we look forward to welcoming you to one of our upcoming events. All dates are available at cb-net.com.